Ein ganz liebes und herzliches Hallo in meinem Podcast Hundeperspektiven. Ich bin die Lina, ich bin Hundetrainerin und Verhaltensberaterin und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um eines meiner Lieblingsthemen und zwar das Thema Jagdverhalten. Ich möchte heute mit euch besprechen, ob das Thema Jagdverhalten Erziehungssache ist, so wie das ja so häufig behauptet wird, und ob ihr eurem Hund das Jagen verbieten solltet. Ich sehe auf Social Media und in meinem Umfeld immer wieder Hunde, die korrigiert werden, in Anführungsstrichen, für Jagdverhalten. Das heißt, was gemacht wird, wenn der Hund jagen geht, es wird irgendeine Form der positiven Strafe angewandt. Also es wird etwas Unangenehmes hinzugefügt, ein Hey, ein Nein, irgendein Abbruchsignal, ein Schmeißen von Wurfschellen, ein Spritzen mit der Wasserflasche, um das Verhalten Jagen abzustellen. Und ich möchte heute jetzt ein bisschen besprechen, was da das Problem daran ist oder warum ich nicht denke, ich sage es gleich schon vorweg, dass das eine gute Idee ist. Fangen wir ganz von vorne an. Jagdverhalten ist ein genetisch angeborenes Verhalten, das der Hund zeigt, ja oder nein. Das heißt also, wir haben da genetische Komponenten, die Jagdverhalten mitbringen oder eben nicht. Was heißt das also? Jagdverhalten ist entweder angeboren oder nicht und damit ist es ein Verhalten, was intrinsisch motiviert ist. Das heißt, der Hund tut das, weil er motiviert ist, an dieses Ziel zu kommen, an dieses Jagdziel zu kommen, ohne dass wir extern dem sagen müssen, geh jetzt bitte mal jagen. So wie wir das mit anderen Verhaltensweisen machen, zum Beispiel Sitzplatzrückruf, was weiß ich. Das ist alles nicht intrinsisch motiviertes Verhalten, wenn wir das abfragen wollen. Aber Jagdverhalten müssen wir nicht erst auftrainieren. Das kommt sozusagen mit der Geburt und dann mit der Pubertät und mit dem Erwachsenwerden praktisch von alleine an die Oberfläche. Und damit, wenn es intrinsisch motiviert ist, also von innen heraus, ist es ein selbstbelohnendes Verhalten oder eine selbstbelohnende Verhaltensweise. Das heißt, wenn der Hund jagt, dann wird automatisch das Belohnungszentrum aktiviert. Ja, also so, und jetzt müssen wir mal schauen, ja, was ist Jagen? Viele Leute sagen ja, Jagen geht der Hund, wenn er da hinterherhetzt. Also die meisten Leute assoziieren mit Jagen, der Hund geht einem Tier hinterher. Allerdings ist das Jagen eine Verhaltenskette, also die sogenannte Jagdverhaltenskette, die aus verschiedenen Elementen dieser Kette besteht. Das heißt, das fängt eigentlich schon viel, viel früher an, da wo das viele noch gar nicht mitbekommen. Und zwar fängt das schon an beim Suchen. Das heißt, der Hund geht auf die Suche nach Spuren, der wittert vielleicht schon etwas in der Ferne und oft kriegt man das noch gar nicht mit, weil der Hund ja oft auch so am Boden schnüffelt und man da wirklich sehr genau hinschauen muss, dass man bei seinem Hund auch merkt, ah okay, jetzt ist er wieder im Jagdmodus. Da fängt das schon an und dann kommt das Orten. Das heißt, diese Witterung wird dann nochmal verstärkt und verfolgt, bis das Wild sozusagen geortet ist. Ja? Also bis der Hund genau weiß, ach, da ist das Wild. Und sobald er dieses Wild dann entdeckt hat, kommt das Fixieren. Und das Fixieren hat sich auch jeder schon mal gesehen. Da ducken sie so ein bisschen den Kopf ab und starren das Wild dann an. Das heißt, sie verharren und dann kommt wieder ein leichtes Anschleichen, das kennt er sicher auch, also so ein bisschen abducken, dann kommt dieses langsame drauf zuschleichen wie in Zeitlupe und dann wieder verharren und wieder schleichen und so weiter. Dann, sobald da das Ziel vor Augen ist, kommt das Hetzen. Das heißt, es ist wie so ein Sprint und das Wild wird gehetzt. Das ist das, was die meisten als Jagdverhalten kennen. Und dann kommt Packen, von vorne oder von hinten, Töten, zerrupfen, zerreißen, wegtragen und fressen. Und so haben wir also von Suchen bis Fressen eine komplette Jagdverhaltenskette. Ich habe gerade schon gesagt, dass Jagdverhalten intrinsisch motiviert ist und damit selbstbelohnend. Das heißt, wir brauchen von extern keine Belohnung. Und was wir oft vergessen oder nicht wissen, ist, dass Jagderfolg nicht erst dann eintritt, wenn der Hund das Wild gepackt und getötet hat, sondern Jagderfolg, wenn man es ganz genau nimmt, besteht bereits, wenn der Hund auf der Suche ist, am Orten ist, am Fixieren, am Hetzen, am Packen. Also entlang dieser Verhaltenskette. Und wie du vielleicht weißt, sind verschiedene Rassen auf verschiedene Elemente dieser Jagdverhaltenskette ganz besonders gezüchtet. Und damit ist für den einen Hund das Suchen viel, viel belohnender und für den anderen, also zum Beispiel wie Bracken, die ganz stark auf die Fährte gehen und dieses Suchen sehr ausgeprägt ist. Dann zum Beispiel das Fixieren ist ganz stark bei Hütehunden ausgeprägt, die ja auch eine Jagdverhaltenskette zeigen im Endeffekt. Auch Hüten ist Jagdverhalten. Also dass dieses Anfixieren zum Beispiel beim Border Collie ist ganz, ganz stark verankert. Bei manchen Hunden wie Terriern zum Beispiel ist das Packen sehr stark betont und das Töten. Und somit haben wir natürlich verschiedene Stärken der Belohnung, aber trotzdem ist an der ganzen Jagdverhaltenskette sind belohnende Elemente mit drin für jeden Hund. Und jetzt muss ich überlegen, wenn ich jetzt strafe, also wenn ich jetzt sage, das darfst du nicht, dann muss ich genau den richtigen Moment erwischen. Bei Strafen muss ich immer in dem Moment strafen, wo der Hund das Jagen anfängt, damit er das sofort unterbricht. Immer. Also sagen wir, wir nutzen jetzt eine Wasserflasche, die ja oft so als harmlos dargestellt wird, die aber für viele Hunde auch einen sehr starken Schreckreiz oder eine sehr unangenehme Geschichte darstellt. Und ich muss jetzt einmal rein korrigieren. Dann muss ich immer erkennen, wenn mein Hund jagt. Das heißt, ich muss schon anfangen beim Suchen oder spätestens beim Orten. Und ich muss sofort da reinstrafen, weil sonst hat der Hund ja schon praktiziert und das Belohnungszentrum ist schon aktiviert worden und somit ist schon ein Jagderfolg eingetreten. Wenn ich nicht immer strafe und übrigens auch nicht immer im richtigen Moment und in der richtigen Intensität. Intensität, kleiner Exkurs, ein Jagdschweinchen muss man ziemlich hart strafen, damit er das Jagdverhalten sein lässt, weil die sind so im Adrenalin-Dopamin-Rausch, dass sie wirklich, also das, was man früher als Trieb bezeichnet hat oder teilweise heute auch noch macht, dass die so Schmerz- und schreckresistent sind, weil sie so in diesem Tunnel drin sind, dass man schon da teilweise ordentlich reinstrafen müsste, also die Intensität genau richtig wählen müsste. Wer weiß, was das für den jeweiligen Hund in der jeweiligen Situation bedeutet. Also das ist eine ganz schön schwierige Sache, mal ganz am Rande bemerkt. Aber wenn ich jetzt nicht jedes Mal da reinstrafe, im richtigen Moment, in der richtigen Intensität, dann, tada, das habe ich schon mal gesagt, belohne ich das Verhalten. Also nicht ich, sondern der Hund belohnt sich. Weil, wie wir uns ja erinnern, wir brauchen ja keine extrinsische Motivation, damit der Hund jagen geht, denn er ist intrinsisch motiviert. Also heißt das, wenn er einmal einen Erfolg hat, Achtung, Erfolg fängt schon beim Suchen an, dann haben wir schon einmal variabel belohnt. Der Hund hat sich selber variabel belohnt. Und wer sich schon mal mit der Lerntheorie auseinandergesetzt hat, weiß, dass wenn man variabel belohnt, also heißt mal ja, mal nein, dann mal wieder ja, dann nein, dann ja, dann nein, nein. Ja? Also praktisch komplett unvorhersehbar für den Hund, dass ein Verhalten besonders löschresistent wird. Löschresistent heißt, das Verhalten wird schwer, sich wieder abzugewöhnen. dann haben wir eh schon eine intrinsisch motivierte Verhaltensweise, die dann noch variabel verstärkt wird, weil mal schaffe ich es, mal habe ich Jagderfolg und mal werde ich dafür gestraft und habe keinen Erfolg. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Festigung von diesem Verhalten. Es wird mit jedem Mal, wo der Hund doch Erfolg hat, noch mal lohnenswerter jagen zu gehen. Im Umkehrschluss heißt das, ich müsste meine Strafe so intensiv und so, ja, ich sag mal, einschüchternd wählen, dass der Hund wirklich sagt, das mache ich nie wieder. Die wenigsten kriegen das so hin und dann hat man auch noch den blöden Nebeneffekt, dass das Erregungslevel im Jagdverhalten eine riesengroße Rolle spielt. Was ist Erregungslevel? Erregungslevel bedeutet nichts anderes als Aufregung. Das heißt, das kennst du sicher auch von dir, je aufgeregter du bist, desto anfälliger bist du für andere Stressoren. Wenn dich dann noch jemand nervt, du bist eh schon aufgeregt, du bist total im Stress und Ding und dann kommt noch jemand und nervt dich und dann bist du vielleicht schneller auf 180, als wenn du in einer kompletten Balance bist. Und wenn das Erregungslevel des Hundes hoch ist, also heißt der, keine Ahnung, der war gerade im Hundespiel, das habe ich auch ganz häufig, die sind gerade gelaufen wie die Wahnsinnigen und ups, da kommt ein Hase, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass der auch Bewegungsreizen hinterhergeht. Das heißt, wir wollen eigentlich im Jagdverhalten das Erregungslevel sehr, sehr niedrig halten. Also das ist einer der wichtigsten Punkte mit einem jagdlich orientierten Hund, dass das Erregungslevel nicht dauernd draußen auf 180 ist. Das ist oft einer der ersten Punkte, die ich mir anschaue. Wie ist das Erregungslevel des Hundes draußen allgemein? Und wie kann ich das senken, damit der nicht sofort, zack, impulsiv beim nächsten Hasen, beim nächsten Vogel, beim nächsten Reh steht? Nutze ich jetzt aber Strafe, Korrektur, was auch immer ich da, wie ich das nennen möchte, es ist positive Strafe im lerntheoretischen Sinn, wenn ich was Unangenehmes dem Hund hinzufüge. Und wenn ich das jetzt nutze, dann arbeite ich in der Regel mit Angst, Schmerz oder Schreckreizen. Angst, Schmerz oder Schreckreizen bedeuten, dass der Hund, wenn der Angst empfindet oder Schmerz empfindet oder sich erschrickt, dass der Körper des Hundes seinen Stresslevel hochfährt. Ja, weil wenn ich Angst habe oder Stress habe oder Schmerzen habe, dann geht mein Körper in den Fight-or-Flight-Modus. Das heißt, er versucht, die Bedrohung zu bekämpfen. Was passiert, wenn der Körper in den Fight-or-Flight-Modus geht? Das sympathische Nervensystem wird aktiviert, also das Nervensystem, was zuständig ist für Aufregung, Stress, Aktivierung, ja, Handlungsbereitschaft. Das heißt, im Endeffekt, sympathisches Nervensystem bedeutet, Erregungslevel steigt, ja. Der Konterpart zu dem sympathischen Nervensystem ist das parasympathische Nervensystem, was dafür sorgt, dass man runterfährt, ja, also entspannt. Das heißt also, wenn ich mit Angst, Schmerz oder Schreckreizen arbeite, positive Strafe, Korrektur des Jagdverhaltens, dann bringe ich meinen Hund in einen Zustand, wo das Erregungslevel steigt. Und dann bin ich wieder an einem Punkt, wo mein Hund durch dieses erhöhte Erregungslevel wieder einen Kanal sucht, diesen Stress abzubauen. Denn unser Körper versucht immer, sich im Gleichgewicht zu halten. Das heißt, unser Körper versucht immer wieder, eine Balance herzustellen zwischen unangenehmen Gefühlen und angenehmen Gefühlen. Und dann wird häufig Jagdverhalten gezeigt, weil der Hund da wieder an angenehme Gefühle, an Stressabbau und so weiter kommt. Ja, also da, ihr merkt schon, es ist eigentlich sehr, sehr unschlau, mit Angst, Schmerz oder Schreckreizen zu arbeiten. Und ein weiterer Punkt ist nämlich, wenn ich immer mit Angst, Schmerz oder Schreckreizen arbeite, also mit positiver Strafe, dann erwartet mein Hund Unangenehmes von mir. Und gar nicht so selten an der Stelle ist es der Fall, dass der Hund wegläuft. Und zwar wegläuft zum Jagen, weil er erwartet bei seiner Bezugsperson unangenehme Gefühle. Da haben wir wieder diese Balance. Unangenehme Gefühle gehen von der Bezugsperson aus. Also ja, gesetzt im Fall, er verknüpft die mit der Person. Aber das ist in der Regel der Fall, denn es passiert immer, wenn der Hund in der Nähe der Bezugsperson ist, wenn man zum Beispiel mit Wurfschellen, Wasserflasche und Co. arbeitet. Und er weiß, von der Bezugsperson gehen die unangenehmen Sachen aus. Das heißt, weg von der Bezugsperson ist es viel schöner und da kann man sich schön wegtunneln. Da kann man weit weglaufen und dann jagen gehen. Also das heißt, man baut sich praktisch ein riesengroßes Problemfeld, dass der Hund eigentlich gerne woanders ist und nicht so gerne bei einem selber. Und dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er jagen geht. Jetzt gibt es die Spezialisten, die sagen, der Hund darf die Strafe nicht mit dir verknüpfen. Und das machen wir so, dass der Hund das nicht merkt, zum Beispiel über ein Sprühhalsband. Ja, also heißt, wir nehmen da jetzt ein bisschen Zitronenwasser und packen dem Hund ein Halsband um den Hals, was dann immer sprüht, wenn er losrennt. Und er verknüpft diese Strafe dann nicht mit dir. Ja, richtig, das ist auch so. Und das ist auch in Anführungsstrichen die kluge Art zu strafen. Mit dem einzigen Problem, dass der Hund dann nicht weiß, woher das kommt. Also heißt, wenn ich jetzt die Wasserflasche rausnehme und den anspritz, dann kann er das einordnen. Okay, jetzt kommt sie wieder mit der Wasserflasche, von da kommt dieses unangenehme Gefühl. Bei einem Sprühhalsband kommt das aus dem Nichts. Ja, weil ein Halsband trägt der Hund ja häufig, das kennt er ja. Das heißt, es ist erstmal nichts Komisches. Und plötzlich aus dem Nichts kommt da so ein Zitronenduft, was erstens super unangenehm ist für die Nase. Also die Hunde riechen ja extrem gut und dann sprüht es denen direkt in die Nase diesen ätzenden zitronensauren Geruch. Also das ist schon Hardcore-Strafe für viele, kann ich mir vorstellen. Also wenn man sich so in den Hund hineinversetzt. Und vor allem weiß der Hund nicht, woher es kommt. Ja, schön, er verknüpft es nicht mit dir, aber mit was verknüpft das dann? Und was in der Regel passiert ist, er verknüpft es mit der Umwelt. Und was häufig passiert, gerade bei unsicheren Hunden, wo Strafe gerne mal zieht, ja, also wo ein Sprühhalsband dann die gewünschte Wirkung erreicht. Gerade bei solchen Hunden ist es dann häufig so, dass sie die Umwelt damit verknüpfen, dass sie den Ort, wo sie sich befinden, damit verknüpfen. Zum Beispiel den Wald. Immer wenn ich im Wald bin, dann kommt plötzlich dieser eklige Zitronengeruch in meine Nase. Und damit werden die Hunde super unsicher am Wald oder am Feld oder wo auch immer man das dann anwendet. Oder sie verknüpfen Gerüche damit, also andere Gerüche oder Geräusche. Oder vielleicht zufällig irgendwas ganz anderes, wo wir überhaupt nicht wissen, womit der Hund das dann verknüpft. Und dann haben wir Ängste. Und dann entstehen Ängste, die wir nicht unter Kontrolle haben, weil wir nicht genau wissen, mit was hat der Hund das jetzt verknüpft. Das ist also auch eine denkbar unschöne Variante. Und bei den Hunden, wo man sagen könnte, okay, die Hunde sind jetzt da nicht so empfindlich, ja, da könnte man jetzt ja die Strafe nutzen und irgendwie auch sagen, naja, aber der Hund ist nicht so ängstlich und deswegen ist es auch in Ordnung, dass man das nutzt, weil der ist ja robust. Bei den Hunden, da brauche ich in der Regel schon so harte Strafen, dass sie hier nicht erlaubt sind, hier zu Lande. Weil dem ist das schnurzegal, ob der irgendwas sprüht. Der ist so in seinem Jagdtunnel, da sprüht es halt dann. Und dann habe ich auch nichts erreicht. So, jetzt habe ich ganz viel gesagt, warum denn Strafe keinen Sinn macht. Jetzt ist es aber natürlich auch sinnvoll, darüber zu sprechen, was den Sinn ergibt. Und ich höre das so, so häufig, dass Menschen sagen, ja, aber ihr positiv arbeitenden Trainer, das geht nicht. Also du musst mit einer Korrektur arbeiten, weil du kannst ja noch so viel mit Leckerlis wedeln, da wird der Hund nicht zu dir zurückkommen. Ja, richtig. Also wenn ich in meinem Beruf nur mit Leckerlis rumwedeln würde, dann bräuchte ich ja nicht die ganzen Ausbildungen. Ja, also es steckt schon ein bisschen mehr dahinter, als nur mit Leckerlis herumzuwedeln, wenn es um das Thema Verstärker geht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Weg zum Ziel der Weg über die Kooperation ist. Das heißt, was ich mache im Jagdtraining oder Jagdkontrolltraining, Anti-Jagdtraining, was auch immer, ist, dass ich erstmal am Erregungslevel arbeite. Ich arbeite am Grundgehorsam oder an den Basics, also ich arbeite am Rückruf, am Stoppen und ich arbeite an Sachen wie Bindung, also wie gerne ist der Hund tatsächlich bei seinem Menschen, wie gerne arbeitet der Hund mit seinem Menschen und ich arbeite an jagdlichen Reizen, also dass der Hund da gut ansprechbar ist. Ich arbeite an der Impulskontrolle. Also da gibt es ganz viele Bestandteile an der Auslastung und so weiter. Ganz viele Bestandteile, die man da beachten sollte. Und wenn es um das Training am Wild geht oder an jagdlichen Reizen, dann muss man Belohnungen nutzen, die jagdlich orientiert sind. Und davon, da rede ich nicht von einer Ersatzbelohnung. Natürlich arbeite ich auch mit Ersatzbelohnungen. Aber es gibt auch ein Prinzip, das sogenannte Premac-Prinzip, was damit arbeitet, dass das aktuelle Bedürfnis des Hundes befriedigt wird. Das heißt, wir arbeiten durchaus sehr, sehr strukturiert daran, dass der Hund einen Mini-Jagderfolg hat. Weil wenn ihr euch zurückerinnert, die Jagdverhaltenskette fängt ja schon ganz, ganz früh an. Und ich kann Elemente aus dieser Jagdverhaltenskette nutzen und ins Training integrieren, sodass ich über diese Jagdverhaltenskette, wo der Hund natürlich nicht zum Wild rennen darf und das töten darf, nur mal das, um das auszuschließen, ja, aber wo ich über diese Elemente belohnen kann. Und dazu muss ich strukturiert und sehr, sehr kleinschrittig und schlau an meinen Signalen arbeiten und an der Ansprechbarkeit und an der Kooperation mit meinem Hund arbeiten. Und dazu gibt es ganz, ganz viele Übungen und ich liebe dieses Thema. Ich habe mich da ja auch letztes Jahr dazu fortgebildet in einer Ausbildung und das war unglaublich spannend und ich liebe dieses Thema. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass mehr Menschen in die Belohnungskiste greifen und sich ein bisschen ja, informieren, was man denn da alles machen kann, um am Erregungslevel und den Signalen und so weiter zu arbeiten und weniger in die Korrektur gehen. Denn häufig kommt man in so eine Spirale rein, ja, wo man dann nicht mehr aufhört, mit irgendwelchen Sachen um sich zu werfen und der Hund nur noch froh ist, dass er wegkommt oder wenn er dann doch mal auskommt, ja, dann halt ums Fünffache sich selbst belohnt. Ja? Und damit bin ich ja auch die ganze Zeit angespannt auf dem Spaziergang. Es ist klar, dass ich mit einem jagdlich orientierten Hund immer schauen muss und an vielen Stellen einfach auch Management betreiben muss, die Schleppleine dran machen muss. Aber auch jagdlich orientierte Hunde können frei laufen. Ja? Immer muss man natürlich schauen, dass keiner zu Schaden kommt, keine anderen Tiere, keine anderen Menschen, nicht der eigene Hund, nicht man selber. Da muss man immer sehr gut drauf schauen. Aber trotzdem ist auch das Ziel für jagdlich orientierte Hunde der Freilauf. Und das ist möglich, ganz ohne Korrektur. Wenn du ein bisschen mehr darüber erfahren möchtest, dann schau doch mal auf meiner Homepage vorbei, www.linarischer.com. Ich biete dazu immer wieder Kurse an und vielleicht kommt auch schon bald etwas in Richtung Online-Kurs. Mal schauen, wie lange ich das noch plane und umsetze. Aber ich bin gerade dran, etwas zu konzipieren. Und ja, dann schau doch immer mal wieder vorbei. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Bis dahin kannst du mir sehr, sehr gerne auf Instagram folgen, lina.rischer, und meinen Podcast bewerten. Und dann wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Zeit und bis bald. Deine Lina. Ciao.